O'Kane schob die Eierschalen auf dem nackten Wirtshaustisch sorgfältig zusammen. Ein Stück nach dem anderen. Dann biss er das blanke Ei entzwei und spülte es mit einem Schluck Bier hinunter. »Ich muss jetzt los«, sagte Matt seufzend, »wenn ich morgen zur Arbeit kommen will.« O'Kane antwortete, »Ja, ich weiß, was du meinst.« Aber das war reine Formsache. Er selbst wollte nicht aufbrechen, noch nicht. Er wollte lieber sein Ei aufessen, um etwas im Magen zu haben, und dann noch ein Bier trinken, allerdings keinen Whisky mehr, davon hatte er genug, so viel war ihm klar. Rosaline würde auf ihn warten, oder nein, sie wartete seit 3 Stunden oder länger auf ihn und lauerte ihm mittlerweile auf, wie eine Attentäterin, fuchsteufelswild und zur Weißglut gereizt. Ihre Stimme schlug dann immer jene andere, höhere, schrillere Tonlage an, die anklagende, die schmähende, schuldeinflößende Tonlage, einen Trunkenbold und einen Emporkömmling würde sie ihn nennen, eine Marionette der McCormicks. Sie würde seinen Tweedanzug verhöhnen und lautstark über Kalifornien lästern. »Noch eins?« fragte O'Kane. Irgendwer am Tresen hinter ihm, er verzichtete darauf, sich umzudrehen, brüllte gerade, »Du verdammter Narr! Hätte ich gewusst, dass du das Ding einsalzen würdest, anstatt es zu räuchern oder wenigstens zu dörren, zum Teufel nochmal, dann hätte ich den Kadaver doch lieber einem Waisenhaus gespendet!« Mart schien seltsam lang für eine Antwort zu brauchen. Seine Augen waren klein und wirkten im Verhältnis zu seinem ungeschlachten Schädel noch kleiner. Und als O'Kane hoffnungsfroh in sie hineinblickte, vor sich im Geiste schon das gelbliche Prickeln eines letzten, Schalen hinauszögernden Bieres, da sah er nichts als 2 mattgraue Pünktchen, schwach sichtbare Himmelskörper im All dieses riesigen, dumpfen Gesichts, die sich rasch entfernten. Mart zuckte die Achseln, kratzte sich am Bein.
»Wieso eigentlich nicht?«
sagte er schließlich. Und seine Aussprache hätte klarer sein können, wesentlich klarer.
»Gut«, sagte er, »klar doch, eins noch.«
Es war die Neige ihres Freudenfestes. Halbvolle Gläser, kalte Bohnen mit Hering, das Gebrüll und der Gestank unmäßig trinkender Fremder, die sich auf allen Seiten um sie drängten, die tote, ausgewaschene Aprilnacht, der Regen, der die Scheiben hinuntergeiferte. Vor allem aber war da der immer noch in der Luft hängende, bierselige Glanz ihrer goldenen Kalifornienbruderschaft. In 2 Wochen würden sie in einem eigenen Eisenbahnwaggon aufbrechen, einem Waggon namens Mayflower, speziell angefertigt von der Pullman Company, mit verriegelbaren Türen und gesicherten Fenstern. Und war O'Kane etwa der Einzige, dem die reine, strahlende Schönheit dieses klingenden Namens auffiel? Ein Omen war es, nichts anderes. Sie waren die Pilgerväter. Sie würden Plymouth Rock und North Boston und Waverly verlassen für das Paradies im Westen. Für Hibiskus und Jasmin, für die Mandarinen, Orangen und Datteln, die von den Palmen regneten, einfach nur zur Belohnung dafür, dass man auf der Welt war. Nie wieder würden sie einen Eimer Kohlen kaufen müssen, solange sie lebten. Und Mäntel? Ihre Mäntel könnten sie wegwerfen und die mottenzerfressenen Schals und Handschuhe gleich hinterher. Und falls das alles noch nicht reichte, ihre mageren McLean-Gehälter würden in dem Moment verdoppelt, da sie mit Mr. McCormick in den Zug stiegen. Das bedeutete $40 pro Woche für O'Kane. Und er hoffte nur, dass all die Grapefruit-Farmer, Cowboys, Erdölbarone, Hidalgos und Senoritas von Santa Barbara ihm etwas übrig ließen, für das er sie ausgeben konnte. Wenn er der Fantasie kurz freien Lauf ließ, dann spürte er diese $40 schon in seiner Tasche. 2 Zehner und 1 Zwanziger. Oder auch 4 Zehner. Oder 8 Fünfer. 40 Scheine aus festem grünem Papier. Oder ein klimpernder Sack voller Silbermünzen. Er fühlte sich, als hätte er in der Lotterie gewonnen. Doch dann dachte er wieder an Rosaline. Hatte sie so lebendig vor Augen, als stünde sie direkt vor ihm und durchbohrte ihn mit Blicken. die Kiefer vor Wut und Entrüstung aufeinandergepresst. Mit 19 bereits eine fette Matrone, und immer wollte sie mehr. Mehr, mehr von ihm, als wäre er ein Dukatenscheißer oder einer der McCormicks. Sie gehörte zu der Sorte, die einem Ärger machte, wenn man nach der Arbeit noch ein bisschen herumzog. Selbst wenn's nur für ein, zwei Gläschen war. Sogar am Samstag. Weil sie sich wie ein kleines Kind aufführte. Wie ein Baby, das immer Angst hatte, etwas zu verpassen. Aber ließ man sie selber ein bisschen kosten, trank sie gleich wie ein Brauereipferd,